Und das, finde ich, ist ein Kritikpunkt tatsächlich, wie wir über Narzissmus momentan reden, dass es in erster Linie eigentlich immer darum geht, was können wir tun, damit sich der Narzisst auch blöd fühlt, damit er endlich mal leidet, damit er endlich mal merkt, was er für ein Unmensch ist. Also wir entmenschlichen den ja auch oft. Damit er endlich mal auch merkt, was ich spüre an Leid. Das ist für mich der falsche Fokus, der absolut falsche Fokus. Nein, wie finde ich wieder zu mir zurück? Wie kann ich wieder meinen eigenen Wert empfinden? Wie komme ich wieder dazu, dass ich mich in mir stabilisiere, innere Sicherheit fühle, dass ich wirklich wieder in einem stabilen Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl mein Leben lebe und mich als wertvollen Menschen empfinde? Darauf sollte die Aufmerksamkeit gelenkt werden.
Beziehungslounge, dein Podcast für ehrliche Gespräche über Beziehungen. Du möchtest aus alten Beziehungsstrukturen aussteigen und bist neugierig, Beziehungen einmal neu zu denken und neu zu fühlen? Dann bist du hier genau richtig.
Ja, heute geht's um Narzissmus beziehungsweise um das Narzisstische in mir. Und wir haben bewusst den Titel so gewählt, dass wir nicht über die Narzissten sprechen, also die anderen, sondern dass wir uns einmal einfach auch damit beschäftigen, was ist denn das Narzisstische in mir, weil die Persönlichkeitsforschung sagt, wir alle haben mehr oder weniger hohe narzisstische Anteile in uns. Und die sogenannte Persönlichkeitsstörung, über die meistens geredet wird, die ist sehr gering. Aber es gibt tatsächlich Menschen, und das sind gar nicht so wenige, man sagt, so ungefähr jeder Sechste mit einem sehr hohen narzisstischen Persönlichkeitsanteil, also einem Ich-Score, so nennt das die Wissenschaft. Und das, finde ich, ist schon eine ganze Menge. Jeder Sechste, wenn man so durch die Straßen geht und denkt, so jeder Sechste hat jetzt einen relativ hohen Ich-Score. Also es geht um mein Ich, um das, wie ich mit meinem Ich in die Welt gehe, wie viel Bewunderung, Aufmerksamkeit, sozialen Status, Anerkennung und andere brauche, die auf mich gucken, wie stark das in mir ausgeprägt ist. Und ich finde es einfach ein super, super spannendes Thema. Habe auch echt Respekt davor, weil Narzissmus einfach so viele Menschen so zu Recht auch sehr stark aktiviert und ja auch teilweise sehr stark triggert, weil sehr viel Missbrauch, Manipulation entsteht über Narzissmus, aber eben nicht nur. Und ich finde es total schön, dass wir heute da mal ein bisschen Licht in das Ganze reinbringen, das mal ein bisschen differenziert versuchen zu betrachten. Keine Ahnung, ob es gelingt. Annika, was meinst du? Wir haben wieder schöne Fragen.
Ich bin total happy, wenn wir heute es schaffen, eine neue Perspektive mal so mit reinzubringen. Und ich glaube, das wird uns definitiv sehr gut gelingen. Und ich glaube, ich freue mich generell schon total auf die Folge. Und vielleicht ist auch gleich am Anfang nochmal ganz wichtig zu sagen, es geht hier in keinster Weise darum, zu relativieren oder so, ne? Die Opfer von narzisstischer Gewalt oder so. All das hat genauso seine Daseinsberechtigung. Auch dann, wenn wir anfangen, den Narzissten zu verstehen, ihn verstehen zu wollen und es nicht als das Böse an sich zu sehen, sondern es sogar zu uns zu holen, weil das ist ja eigentlich genau das, was wir auch in der Anteilearbeit immer machen. Wir wollen am Ende die Anteile, die wir von uns abspalten, weil wir die doof finden, weil wir die nicht haben wollen, weil wir die vermeiden wollen. Am Ende geht es darum, sie zu integrieren, sie irgendwie ranzuholen, sie anzuschauen und ihnen dadurch auch so ein bisschen den Schrecken zu nehmen und das einfach zu integrieren, auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und deswegen finde ich es super, super wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und uns auch mal dahingehend selbst reflektieren und eben schauen, was ist denn in mir das Narzisstische?
Genau. Und vor allen Dingen auch mal zu gucken, was bedeutet es denn eigentlich jetzt wirklich, dieses Wort narzisstisch? Und welchen Umgang, also wieso verteufeln wir das so stark? Es ist ja so ein richtiges Bashwort in unserer, also so wie so ein Sündenbock. Der Narzisst ist der Sündenbock unserer Zeit. Wir alle, ne, Instagram, Podcast, YouTube, wir alle sind süchtig nach Aufmerksamkeit, nach Bedeutung, nach gesehen werden, auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es ganz viele Menschen, die sich nicht wagen zu zeigen und dann so ein Schutz-Ich entwickeln und dieses Schutz-Ich letztendlich nach außen bringen und sich wundern, dass sie nicht wirklich gesehen, anerkannt werden. Und da entwickelt sich sehr viel Kränkung, sehr viel Verletzung. Ne? Können wir auch nochmal reingucken. Und was ich vor allen Dingen super, super interessant finde, wir leben in einer Gesellschaft, in der das Ich, die Selbstverwirklichung, die Selbstoptimierung, die Selbstheilung, das Selbst sowas von im Zentrum steht. Und auf der anderen Seite die Menschen zutiefst verurteilen, die ihr Selbst öffentlich ins Zentrum stellen. Also da gibt es etwas, was wir uns gerne mal angucken dürfen. Die Selbstverliebtheit, der Selbstwert, das Selbstbewusstsein, das gesund sein kann. Und das eben aber auch suchtartige Züge entwickeln kann. Und dann kommen wir ganz schnell in die narzisstische Ecke, wenn der narzisstische Persönlichkeitsstil einfach sehr hoch ist, dass es sich anfühlt wie eine Droge. Ich möchte im Mittelpunkt stehen. Ich möchte, dass du auf mich guckst. Es ist keine Gemeinsamkeit mehr wirklich möglich, keine Bindung, sondern ich organisiere unsere Beziehung, damit du meinen Wert stabilisierst. Beim narzisstischen Selbstempfinden, Selbstbild geht es darum, dass andere Menschen den eigenen Wert stabilisieren. Also wir müssen ganz viel über Selbstwert sprechen. Wie entsteht Selbstwert? Was ist Selbstwert? Und hole ich meinen Selbstwert über das Außen, also darüber, dass ich von dir Anerkennung, Aufmerksamkeit, Bedeutung bekomme? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, Selbstwert zu finden, die vielleicht eher nach innen geht? Und ich finde, auch da wird es wieder super spannend, weil so wie in allem Leben, es ist immer die Balance. Um es schon mal ein bisschen zu spoilern, weiß nicht, wo wir noch hinkommen werden in dem Gespräch, aber es geht eigentlich immer um Balance. Wenn ich die ganze Zeit immer nur nach innen gucke, wie so ein Eremit, dann verliere ich den Kontakt in meiner Außenwelt. Das ist zwar jetzt nicht narzisstisch, aber das ist auch so, dass ich irgendwo nicht mehr in Kontakt, in Bindung treten kann und immer mehr, ja, in meiner eigenen Verinnerlicherungsblase hängen bleibe und sicherlich auch sehr viele andere Menschen, die mit mir in Kontakt sein wollen, weil wir sind nun mal Herdentiere, von Kopfstoße verletze. Ja, das ist auch nicht wirklich gesund. Und das andere, ich brauche für meinen Selbst, also diese Menschen, die haben dann, vielleicht schreiben die irgendwie 10 Bücher in ihrer Höhle und generieren ihren Selbstwert darüber, über ihre Besonderheit in den Büchern, aber leben total zurückgezogen, niemand kommt an sie ran. Das ist auch irgendwo eine Schutzreaktion, ne, weil sie eben nicht gut in Bindung treten können. Und auf der anderen Seite, im anderen Extrem, ich brauche die Aufmerksamkeit, deinen Blick auf mich, und ich brauche vor allen Dingen, dass in deinem Blick Bewunderung ist für mich. Ich brauche in deinem Blick, dass du vielleicht sogar Angst hast vor mir, so damit ich immer über dir bleiben kann. Ich brauche in deinem Blick, dass du siehst, wie schlecht es mir geht im Leben, wie tief verletzt und gekränkt ich bin. Und ich brauche das in dein tiefstes Mitgefühl, dass du sogar bereit bist, dich für mich aufzuopfern, weil du siehst, wie tief gekränkt ich bin und du dich selber nicht mehr wichtig nimmst, um mir zu helfen, wieder zurückzufinden im Leben. Also meine eigene Verletzung im Prinzip ins Zentrum unseres Zusammenseins stelle. Ich habe jetzt gerade 3 verschiedene narzisstische Prägungen versucht, so mit meinen eigenen Worten mal so ein bisschen zu erklären. Den vulnerablen Narzissmus, der einfach ganz viel damit zu tun hat, mit meiner eigenen Kränkung, mit meiner eigenen Verletzung, die ich in den Mittelpunkt unserer Beziehung stelle. Und es geht eigentlich nur um meine Verletzung. Es geht nicht mehr um Gemeinsamkeit. Und dann gibt's halt auf der anderen Seite den antagonistischen Narzissmus, wo es eben sehr stark darum geht, dass ich überlegen bin. Also ich darf nicht unterlegen sein. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, Kontrolle zu haben, und es ist ganz wichtig, dominant aufzutreten. Und meinen Selbstwert generiere ich im Prinzip darüber, dass ich mehr bin als du, und das musst du aber auch so empfinden. Also ich bringe dich dazu, dass du auf mich schaust, und wenn du das nicht tust, dann bekämpfe ich dich. Ja. Und dann gibt es wieder diesen anderen Teil des grandiosen Narzissmus, der leuchtet, der charismatisch ist. Ne, das ist ein ganz anderes Gefühl. Also diese verschiedenen Formen, die fühlen sich auch körperlich ganz anders an. Der kommt rein und alle Menschen sind begeistert und finden den toll und man verliebt sich und weiß noch nicht, dass das eigentlich, dass dieser Mensch nur dann charismatisch und toll und großartig ist, solange ich den Selbstwert dieses Menschen stabilisiere. Und wenn ich das nicht mehr mache, dann kann es ganz schnell kippen in die anderen Formen. Und meine Beobachtung ist, dass wir in den narzisstischen Prägungen, wenn wir einen hohen Ich-Score haben, tatsächlich von diesem agentischen in den antagonistischen, in den vulnerablen Narzissmus fallen können, je nachdem, wie viel Bewunderung, Aufmerksamkeit, Anerkennung wir von anderen bekommen. Und am Ende tatsächlich das Opfer sein können, das von niemandem mehr gesehen wird und daraus unseren Lebensinhalt generieren, dass wir einen Anspruch haben, dass alle Welt sich um unser Opfersein kümmern muss. Also das geht in diesen Abstufungen, kann das nach unten gehen. Ja. Super spannendes Thema, aber bevor ich jetzt hier weiter Monolog halte, wir haben ja bestimmt Fragen gekriegt, ne?
Ja, kann ich ganz am Anfang schon mal eine Frage stellen, die mir jetzt gekommen ist, als du so erzählt hast. Ich bin ja selbst auch kein Narzissmus-Experte. Ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich also auch ein Thema, wo ich immer noch so ein bisschen Abstand von gehalten habe. Deswegen, ich wage mich ja auch gerade ein bisschen ins kalte Wasser und habe mich gerade gefragt, gibt's denn da schon, sagen wir mal, Forschungsergebnisse, Erkenntnisse darüber, was für eine Bindungserfahrung ein Mensch mit narzisstischen Zügen oder höheren Ich-Scoren so gemacht haben muss? Also wie wird ein Narzisst zu einem Narzisst oder einem Menschen mit narzisstischen Anteilen?
Ja, also die soweit ich das weiß, ich bin auch kein Narzissmus-Experte, möchte ich hier auch ganz klar sagen. Und ich interessiere mich dafür, weil ich das super spannend finde, das Thema. Aber ich kann da jetzt nicht aus einem Riesenfundus von allen Forschungsergebnissen sprechen. Aber die Forschung sagt, dass Narzissmus, also ein Mensch mit einem sehr hohen Ich-Score, der über, ich glaube, bei 58 fangen wir an zu sprechen von einem Narzissten, einem Ich-Score von über 58. Und dann gibt es halt Ausprägungen bis 100. Ne? Das dazwischen ist eine große Spannbreite. Und nicht alle Narzissten entstehen, weil sie Traumata erlebt haben. Nicht alle Narzissten entstehen, weil schlimme Dinge in der Kindheit passiert sind. Aber oft ist es so. Also da muss man ganz, ganz genau differenzieren. Ja, es ist oft so, dass Menschen, die in ihrer Kindheit Bindungsverletzungen erlebt haben, Demütigungen erlebt haben, eine Schutzreaktion gebildet haben, ein Schutz-Ich sich angelegt haben und das dann dazu geführt hat, dass sie einfach bestimmte narzisstische Ausprägungen in sich als Persönlichkeitseigenschaft sozusagen entwickelt haben. Aber man sagt, es kann auch sein, dass jetzt nicht die tiefen Traumata gewesen sind, sondern vielleicht eine Mutter, die dich immer nur toll fand und du dich dran gewöhnt hast, dass du immer toll bist. Das ist jetzt kein Trauma. Ja, das verstehen wir jetzt nicht unter Trauma, die immer gesagt hat, ey, du bist der Größte, du bist der Tollste, du bist der Schönste, du bist die Beste. Und dann kamen die Schüler in der Schulzeit, also Umgebung, ja, wir kommen ja alle mit einem unterschiedlichen Geschmack, die Persönlichkeitsforschung sagt da wahrscheinlich was anderes zu, aber ich finde immer Geschmack am schönsten so, aber vielleicht finde ich noch ein anderes Wort dafür. Kommen wir ja auf die Welt, wir sind ja nicht alle gleich, wenn wir auf die Welt kommen. Ja. Und dann trifft das vielleicht auf so eine Mutter, dann trifft das vielleicht auf eine Schulklasse, die dich auch toll findet. Vielleicht hast du eine gute überdurchschnittliche Intelligenz und alle bestätigen, dass du wirklich toll bist. Und deswegen gibt es überhaupt keine Frage, dass du toll bist. Du hast immer Einsen, du siehst gut aus. Deine Mutter hat dir immer gesagt, was du für ein tolles Kind bist, wie außergewöhnlich du bist. Du hast jetzt keine Traumata erlebt, aber du hast einfach permanent Überhöhung zum Beispiel erlebt. Ja, du denkst, das ist so. So ist es. Und wenn das dann mal jemand nicht tut, dann hast du gar keine, du hast nie gelernt, in dir irgendwie mal mit Frustration umzugehen, mit Verlust umzugehen, dass es mal nicht so toll läuft, dass auch du mal Fehler machst. Ja. Und da entstehen natürlich, gerade wenn wir auf Beziehungen gucken, bei diesen Menschen, die keine große Frustrationstoleranz in sich tragen, und einen sehr starken narzisstischen Score, da entstehen natürlich ganz viele Konflikte. Und ich finde es einfach ganz wichtig zu sagen, nicht alles ist Trauma. Nicht alles, was wir in unseren Beziehungen an Beziehungsproblemen haben, ist das Resultat von Trauma. Vieles ja, aber nicht alles.
Also statt Trauma könnten wir sagen, es ist das Resultat aus den Bindungserfahrungen.
Ja, das kann man sagen. Aus den Bindungserfahrungen, die ich gemacht habe und dem, was ich mitgebracht habe. Dann kann man natürlich sagen, okay, die Bindungserfahrung habe ich auch im Mutterleib gemacht. Die Bindungserfahrung habe ich auch mit in diese Welt gebracht durch meine Ahnen. Also je nachdem, wo wir ansetzen mit unseren Bindungserfahrungen. Fangen wir an mit unseren Bindungserfahrungen mit unserem ersten Atemzug? Oder fangen wir an zu gucken schon vorher? Ja, weil überall gibt's Prägungen. Ist immer die Frage, von wo gucken wir? Deswegen ist der Kontext so wahnsinnig wichtig, wenn wir auf etwas gucken. Von welchem Punkt aus beginnen wir zu gucken? Und wenn wir uns alles angucken und von so einem riesengroßen Kontext haben, dann, mir geht's so, am Ende sitze ich da und staune einfach nur und denke, what the fuck? Wie wollen wir das denn überhaupt in ein Modell packen? Das geht gar nicht. Und da komme ich dann immer zu dem nächsten Punkt und dann sage ich, ja, warum eigentlich? Also ich erlebe einfach so viel Vereinfachung, weil wir eine so große Sehnsucht haben, meiner Meinung nach, dieses Komplexe, nicht Fassbare, in Modelle zu packen. Und es ist ja auch wichtig, weil nur wenn wir es mal in ein Modell packen, wenn wir es mal strukturieren, das ist Narzissmus, das ist Borderline, das ist Depression, das ist eine bipolare Störung, das ist die Diagnose, das ist Trauma, das ist jenes, das sind ja alles irgendwie erstmal so Dinge, in die wir, damit wir uns unterhalten können, damit wir es definieren können und damit wir irgendwie mal erkennen können, sonst wäre es ja so eine riesengroße Suppe, in die wir alles reinpacken und so erlebe ich halt sehr oft auch Instagram. Wir packen einfach alles rein. Dann sind alle Narzissten, die mir wehgetan haben, alle Narzissten, die meine Grenzen nicht beachtet haben, alle Narzissten, die mal ein bisschen manipulativ oder kontrollierend unterwegs sind, alle haben Trauma, alle entschuldigen ihr Verhalten als Überlebensreaktion und das ist so ein Riesengemisch an Undifferenziertheit. So, und dafür finde ich es einfach super wichtig, dass wir es mal differenzieren und dann am Ende wieder loslassen. Weil das so komplex ist und eigentlich nicht fassbar ist. Und das finde ich wieder dieses wunderbare Paradoxe. Eigentlich ist es nicht fassbar, aber wir müssen es irgendwie mal fassen können. Irgendwie zu fassen kriegen. Das können wir nicht drüber reden.
Ist richtig. Und ich glaube, das hat gerade so richtig angedockt bei mir, weil genau aus dem Grund freue ich mich oder könnte man sagen, beschäftige ich mich so gerne mit dem Thema Lebendigkeit und dem Forschen, ich sage dann immer gerne irgendwie Forschen, somatisches Forschen. Ich bin auch nicht die Einzige in der Soma-Bubble, die das Wort benutzt. Also ich habe da jetzt kein Patent drauf, aber ich finde, das ist im Kern total schön, weil es kommt so ein bisschen weg von diesem, ich suche jetzt im Außen nach Lösungen, nach Modellen, nach Schubladen, in die ich mich reinpassen kann. Und stattdessen komme ich mal zu mir zurück und forsche in mir, forsche in meinen Beziehungen, was es da so gibt und wie sich das anfühlt und finde am Ende mein eigenes Modell. Deswegen ist es total toll, diese Impulse von außen zu bekommen. Auch wir geben ja jetzt gerade Impulse rein, die man wiederum konsumieren darf. Aber, und das finde ich so schön, dass wir das immer mit dazu sagen, nimm dir damit das für dich raus, was dich inspiriert und was dir beim Weiterforschen hilft. Und nimm es nicht als gottgegebenes, fertiges, geschlossenes System und Modell, wo wir jetzt alles reinpacken können und ablesen können. Ja, voll schön. Wollen wir mal reingehen in die nächste Frage?
Gerne.
Also es gibt jetzt ganz viele Fragen, die da jetzt total gut reinpassen würden. Vielleicht fangen wir mal an mit einer recht fundamentalen Frage. Gibt es denn gesunden Narzissmus? Was meinst du?
Ja, finde ich eine super Frage. Schön, dass du die jetzt gleich am Anfang stellst, weil da habe ich gerade auch auf Instagram eine kleine Diskussion gehabt, ne? Mit einem Menschen, der oder die gesagt hat, gesunden Narzissmus gibt es einfach nicht. Narzissmus ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Es gibt, wie gesagt, es geht um den Ich-Score. Wie viel Bedeutung gebe ich meinem Ich? Und wie erlebe ich meinen Wert, meinen Selbstwert? Und dann gibt es Ausprägungen, Wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich benutze andere Menschen dafür, um mich selber aufzuwerten, um selber zu leuchten, um mich wichtig zu fühlen. Oder ich habe eine gute Balance zwischen außen und innen. Natürlich brauche ich auch eine Bedeutung für dich, damit ich mich gut im Leben fühle. Aber ich finde auch gleichzeitig in mir selber Bedeutung. Ich finde in mir selber Wert und ich möchte aber auch gleichzeitig für dich wichtig sein und von Wert. Und damit ich für dich von Wert bin, trete ich mit dir in einen Kontakt, in einen wertschätzenden und in einen Kontakt, in dem wir beide ich sein können. Oder ich trete mit dir in einen Kontakt, um wichtig für dich zu sein und mache dich von mir abhängig, indem ich dir zeige, dass du mich brauchst, um glücklich zu sein. Ich denke, klar, was ist gesund und was ist nicht gesund, muss ich jetzt nicht nochmal hervorheben. Also ja, es gibt ein gesundes Maß an Ich-Bewusstsein. Und dieses gesunde Maß an Ich-Bewusstsein würde ich so bezeichnen, dass ich für mich selber gerne bedeutend sein möchte, auch für dich bedeutend und wichtig sein möchte und ich dir zugestehe, dass du genau das Gleiche gleichermaßen sein darfst. Und keiner von uns beiden bedeutender und wichtiger sein muss und wir einfach uns in Verbundenheit treffen und das ist das, was uns verbindet und nicht, dass mein Selbstwert und meine Wichtigkeit, mein Ich, über deinem stehen muss.
Schöne Antwort. Vielleicht können wir gleich darauf so ein bisschen aufbauen. Wie stelle ich denn jetzt fest, wie hoch mein eigener narzisstischer Anteil, also mein eigener Ich-Score ist? Ja. Ich vermute mal, die Frage ist jetzt nicht so analytisch gemeint, sondern für den Normalgebraucher.
Genau. Also es gibt gibt natürlich Tests, aber meistens bringen die nicht so wahnsinnig viel. Kann man dann machen. Wir können ja mal einen Test verlinken jetzt hier in der Folge. Den finde ich persönlich ganz schön. Können wir uns ja mal austauschen, wie hoch unsere jeweiligen E-Scores sind. Den finden das relativ kurzer Test, aber der ist von einem Menschen gemacht, der wissenschaftlich halt da arbeitet. Und ich finde den wirklich gut. So. Ja, wie kann ich es aber ansonsten feststellen? Also ich würde immer wieder mich selber anschauen und gucken, brauche ich dich zum Stabilisieren meines Selbstwertes? Brauche ich das Besonderssein, das Wichtigsein, die Anerkennung, weil ich mich sonst klein und wertlos fühle? Wie stark kannst du neben mir noch sein, wenn ich mich verletzt fühle? Brauche ich dann, dass du auch unglücklich bist, wenn ich unglücklich bin? Habe ich einen Anspruch an dich, dass du mich aus dem Unglücklichsein herausholst? Habe ich einen Anspruch, glaube ich, einen Anspruch zu haben, dass sich dann alle auf mich mit mir beschäftigen müssen, weil ich ja so verletzt und unglücklich bin? Oder schaffe ich es tatsächlich, dass es mir nicht gut geht, dass ich auch dass schlimme Dinge in meinem Leben passiert sind und du darfst aber trotzdem glücklich sein in deinem Leben. Du darfst trotzdem dein Leben leben. Oder brauche ich es, dass du dich mir angleichst? Ist es so, dass ich immer das Gefühl habe, es besser wissen zu müssen? Wie gehe ich mit Kritik um? Reagiere ich sofort mit Widerstand, weil ich es nicht aushalten kann, dass du vielleicht mal ein paar Dinge auch besser durchdrungen hast? Brauche ich es, dass du weniger bist als ich? Muss ich die Beste, die Schönste, die Klügste sein? Oder kann ich es zulassen, dass du, wenn ich jetzt als Frau, nehmen wir mal an, ich lebe mit einem Mann zusammen, kann ich es zulassen, dass du, Mann, auch andere Frauen attraktiv findest? Muss ich immer die Schönste, Beste, Klügste, Tollste sein? Dann muss ich ja automatisch, müssen die automatisch die anderen weniger sein als ich. Weniger schön, weniger klug, weniger attraktiv, weniger toll. Muss ich immer besonders sein? Ja? Oder kann ich sagen, ja, das sind alles wunderbare, tolle, schöne Menschen. Und klar, dass du das siehst. Ja, so what? Aber was uns zusammenhält, ist ja nicht, dass ich die Beste, die Tollste, die Schönste, die was auch immer Großartigste bin, sondern was uns zusammenhält, ist ein tiefes, inniges Verbundenheitsgefühl, Vertrauen, Liebe, Wertschätzung. Wir wissen einfach, warum wir zusammen sind. Und natürlich darf jemand anders toll, besser, leuchtender sein. Und dass du das siehst und auch attraktiv findest, ist normal. Ja, so. So erkennt man das eigentlich ganz gut. Muss ich denn immer im Mittelpunkt stehen? Oder kann ich auch dir einfach mal den Mittelpunkt überlassen? Dass du dich einfach mal darstellst? Oder fühle ich mich dann sofort getriggert und denke, nee, das macht der ja nur oder macht sie ja jetzt nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich fühle sofort eine Aktivierung in mir, wenn jemand anders im Mittelpunkt steht, weil ich insgeheim eigentlich das Gefühl habe, ich müsste da stehen. So kann man dem Ganzen so ein bisschen nahe kommen.
Mhm.
Wie viele Follower hast du? Wie viele Follower habe ich? Und darfst du mehr Follower haben als ich? Und mehr Likes? Mhm. Hat das was mit meinem Selbstwert zu tun? Mhm. Nee, natürlich nicht.
Ja, richtig schön. Du hast es total toll auf den Punkt gerade gebracht. Jeder, der mitgeschrieben hat jetzt bei den Fragen, hat jetzt auch schon seinen Narzissmus-Test. Braucht gar nicht mehr auf den Link klicken, glaube ich. Müssen wir uns noch patentieren lassen. So eine schöne Folgefrage, die steht bestimmt auch in unserer Liste mit drin. Können wir dann gleich abhaken. Wenn ich jetzt diese Fragen für mich beantwortet habe und festgestellt habe, oh, ich finde mich da in einigen Punkten wieder. Wie kann ich denn jetzt damit weitergehen?
Ja. Erstmal ist nicht schlimm. Mein Narzissmus-Score, verrate ich jetzt mal, ist relativ hoch. Der ist nicht über 58. Der ist also nicht, ich gehöre nach dem Test jetzt nicht zu den Narzissten, aber ist schon ziemlich hoch. Ja. Also ich bin da schon ordentlich ich bezogen, gehe ich durch die Welt. So, was kann man da machen? Also für mich ist immer die Frage, und das ist die Frage, die ich mir immer stelle, möchte ich so sein? Gibt es Punkte, die ich nutze, um mich zu schützen, um nicht verletzlich zu sein, um mich nicht meiner Scham stellen zu müssen und deswegen, meine ich, versuche, mehr aufzupeppen oder mehr Aufmerksamkeit, Bedeutung für andere zu sein, damit ich besser geschützt bin vor Angriff. Und wenn ich aber für mich sage, nee, für mich ist es einfach super wichtig, dass das und das und ich fühle mich gut und ich kann ja genauso den Raum und die Bühne lassen, dann ist das okay. Also für mich ist immer die Frage, wenn ich mich damit nicht gut fühle, wie ich bin, dann ist das ganz normale Arbeit mit mir selbst, zu sagen, okay, ich fühle mich nicht gut mit mir, so wie ich bin. Wo bin ich hart? Wo bin ich eng? Wo bin ich angepasst? Wo setze ich keine Grenzen? Wo habe ich Angst, etwas nicht zu bekommen und fange an zu manipulieren? Dann machen wir die ganz normale Arbeit, die wir sowieso machen, wenn es um innere Sicherheit geht, wenn es um Selbstwert geht, wenn es um Bewusstwerden der eigenen inneren Anteile geht, wenn es um Bindungsverletzungen geht, wenn es um Trauma geht, wenn es um Überlebensmechanismen geht, wenn es um chronisch gestresstes Nervensystem geht, wenn es um einen zu aktivierten Sympathikus geht oder um einen zu wenig Aktivierung in uns, also zu mehr, wie sagst du, Annika, sag mir das Wort, ich versuche gerade den vorzufinden.
Ich dachte jetzt, ich guck mal, was passiert. Mal gucken, was ich für Worte finde. Nein, das war gemeint. Sorry. Also genau, es kann natürlich auch der Parasympathikus, vor allem eben der dorsale Vagus, total überaktiviert sein. Und dann sind wir ja in der Depression drin. Also es geht ja genau. In beide Richtungen. Ne?
Genau. Ja, also diese Bremsegeschichte. Ich wusste jetzt nicht genau, sagt man jetzt aktivierter dorsaler Vagus oder sagt man jetzt irgendwas anderes? Deswegen bin ich ein bisschen schleudergekopft.
Ich glaube, aktiviert ist wichtig.
Ja, aktiviert. Okay. So, also diese ganze Arbeit, die tun wir dann einfach. Wir tun nicht den Fokus, wir bringen nicht den Fokus, oh Gott, ich bin so narzisstisch und jetzt muss ich weniger narzisstisch sein. Das ist schon wieder narzisstisch. Nee, ist es im Prinzip, aha, okay, spannend, ist eine Persönlichkeitseigenschaft, ich habe diese Persönlichkeitseigenschaft. Ich organisiere meinen Selbstwert über Punkt, Punkt, Punkt. Aha, okay. Ich brauche den anderen, damit ich mich so und so fühle. Das sind narzisstische Tendenzen. Aha, okay. Darunter liegt, so, und jetzt schaffe ich mal innere Sicherheit in mir selbst. Jetzt versuche ich das mal alles zu mir selbst zu holen und meinen Selbstwert auch durch mich selber erfahrbar zu machen, nicht nur durch Außen. Und dann sind wir einfach eben, wie ich vorhin schon sagte, bei dieser ganz normalen Arbeit, die wir sowieso alle, wenn wir heilen wollen, Frieden finden wollen, in uns Frieden finden wollen, sowieso machen. Und das Narzisstische ist dann nur ein Aspekt.
Ja. Ja, also vielleicht, um das jetzt einfach nochmal kurz so, weil je öfter wir es hören, desto mehr verinnerlichen wir das. Wenn wir jetzt sagen, die ganz normale innere Arbeit, dann denken sich jetzt bestimmt ganz viele, die das hören, oh mein Gott, ich habe es gerade vergessen, ich habe keine Ahnung, wie funktioniert innere Arbeit, zumindest geht es mir immer so. Ich habe dann plötzlich spontan alles vergessen, was ich jemals wusste. Also am Ende, ganz kurz, glaube ich, zusammengefasst, könnte man sagen, sich wirklich mal den Mut zu schnappen und sich erlauben, da mal hinzugucken zu dem, wovor ich sonst immer flüchte. Also sich das mal anzuschauen, die Enge, wie du so schön gesagt hast, den Druck in mir, die Angst in mir, die Scham in mir, die Schuld in mir, davor nicht mehr wegzulaufen, sondern sich mal am besten somatisch damit auseinanderzusetzen und dem mal in sich Raum zu geben. Also ohne dieses, oh mein Gott, ganz schlimm, ich muss jetzt von mir selber flüchten, weil ich habe gemerkt, ich bin narzisstisch antendiert, sondern zu sagen, okay, gut, so sieht's aus, das ist meine Realität gerade und ich forsch da jetzt mich mal durch. Ganz grob. Genau. Mhm.
Weil Menschen, die einen ganz, ganz kleinen narzisstischen Score haben, das ist auch nicht unbedingt so gesund, weil die sich selber ja gar nicht wirklich ernst nehmen, sich gar nicht wichtig nehmen, sondern immer nur die anderen wichtig nehmen. Da könnte man auch sagen, dieses Trauma. Und es kann auch eine Traumareaktion sein. Du bist wichtiger als alles andere. Ich bin gar nicht wichtig. Und ich versuche nur für dich zu leben und nur dich emporzuholen. Und ich bin eigentlich gar nichts wert. Das ist eine Schutzreaktion, wenn ich nicht zu mir stehe. Also das ist auch kein gesundes Maß, wenn wir sagen, okay, ich versuche meinen narzisstischen oder meinen Ich-Score ganz weit runterzubringen, damit ich bloß nicht mehr narzisstisch unterwegs bin. Und dann nehme ich mich überhaupt nicht mehr wichtig und dann ist es auch völlig egal, warum ich lebe. Also wenn mein Ich keine Existenzberechtigung mehr hat, weil ich ihm keine Existenzberechtigung gebe, warum lebe ich dann?
Ja.
Also da finde ich, dürfen wir auch gucken. Deswegen immer wieder in der Balance, in der Mitte, kommen wir eigentlich in der Regel am besten klar.
Ja, schön. Ich bin ganz gespannt. Ich mache den Test dann auch mal, glaube ich, nachher.
Ich bin gespannt, was du für eine Zahl hast. Ich verrate meine auch erst, wenn du deine mir verrätst. Das habe ich mit René genauso gemacht. Und ganz witzig, ganz spannend, wir sind einen Punkt auseinander. Also wir haben einen Punkt, ich glaube, und wir haben uns heute drüber gestritten, wer, ich weiß es nicht mehr, hab's vergessen, ob er mehr hat, also er ein Punkt mehr ist oder ich ein Punkt mehr bin. Ich weiß es nicht mehr, aber einer von uns ist ein Punkt mehr. Und jetzt streiten wir uns darüber, wer ist narzisstischer, weil dieser eine Punkt mehr ist.
Okay.
Geht von 1 bis 100. Also ein Punkt ist eigentlich Banane.
Dann klinke ich mich da demnächst mal rein in euren Streit. Mit meiner Zahl.
Bin ich gespannt.
Okay. Vielleicht, ich glaube, wir haben das schon ziemlich gut beantwortet, aber können wir es vielleicht nochmal auch so quick auf den Punkt bringen, was ist Selbstliebe und was ist Narzissmus? Also ab wann ist es noch, oder bis wann ist es noch Selbstliebe und ab wann wird es Narzissmus? Ist auch super spannend.
Ja. Also der Narziss, auch aus der Mythologie, der dann sich in sein Spiegelbild verliebt, Selbstliebe, ich verliebe mich in sein Spiegelbild, in mein Spiegelbild, brauche aber auch, dass jemand anders sieht, wie schön ich bin. Also meine Selbstverliebtheit muss von anderen bestätigt werden. Für mich persönlich ist der Unterschied zu einer Selbstliebe, dass ich für mich okay bin. Das muss niemand anders bestätigen. Dass ich für mich sage, so wie ich bin, möchte ich durchs Leben gehen. Und es tut vielleicht weh, dass du mich nicht so siehst, dass du ein anderes Bild von mir hast, dass du mich vielleicht sogar ablehnst. Aber ist okay. Du hast das Recht, du darfst mich ablehnen. Und das beeinflusst jetzt nicht die Art und Weise, wie ich mich sehe. Ich prüfe da nochmal, vielleicht habe ich was übersehen, aber wenn ich merke, nee, ich möchte tatsächlich so sein, ich bin okay mit mir. Ich mag das, ich lebe nach meinen Werten, ich habe eine Integrität, ich bin herzoffen unterwegs, ich spalte mich nicht ab von mir und so weiter. Und wenn du das dann halt doof findest, okay, dann ist das so. Aber der Mensch, der selbst verliebt ist, der braucht ja die Bestätigung über andere, dass er toll ist. Also selbst verliebt braucht es andere. Selbstliebe ist etwas, ich bin okay mit mir. Und du, Selbstliebe sagt im Prinzip, ist es Liebe in mir? Ich fühlt diese Liebe in mir und alle anderen Menschen sind damit inbegriffen und Liebe ist einfach das, was uns verbindet und was zwischen uns ist und so weiter. Und so. Also Selbstverliebtheit macht den anderen im Prinzip wieder kleiner, weil der darf ja nicht so selbstverliebt sein, weil dann habe ich ja nicht mehr die Bedeutung.
Ja.
Es ist ähnlich wie im Selbstwert tatsächlich, ja.
Ja, Selbstwert und Selbstliebe sind ja eh ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Und jetzt, wo du das so erzählt hast, ich glaube, jede einzelne Erfahrung, die ich bei mir persönlich mit Selbstliebe gemacht habe, die war am Ende mit mir ganz allein. Also wo ich das Gefühl hatte, das ist wirklich Selbstliebe gerade. Das ist nicht, oh, ich sehe aber heute toll aus, weil ich habe gerade so toll gepflegte Haut. Natürlich darf man sich darüber freuen, aber für mich war, habe ich Selbstliebe immer in den Momenten gespürt, wo ich zum Beispiel in den Spiegel geguckt habe und Liebe empfunden habe, während gleichzeitig ganz viele Punkte an mir gerade nicht perfekt waren zum Beispiel und mich keiner dabei beobachtet hat. Also ich habe das nicht für wen anders verkörpert, sondern das war dann irgendwann in mir drin. Und das, ich kann mich auch noch relativ gut an so ein, zwei Schlüsselmomente in den letzten 4, 5 Jahren erinnern, wo das angefangen hat, in mir zu sprießen. Und vorher war das quasi futsch ganz, ganz lang. Ich glaube, in meiner Kindheit hatte ich ein gutes Maß an Selbstliebe und habe es dann verloren. Und dann kam das dadurch, dass ich mich mit mir auseinandergesetzt habe, irgendwann so wieder. Kam so wieder vor.
Ja.
Und das war gerade einfach sehr spannend, so zu hören nochmal.
Mir kommt auch gerade, wenn du so erzählst, mein Selbst liebt. Eigentlich so, mein Selbst liebt. Dann fühle ich Liebe, Selbstliebe. Ja. Nicht, ich bin so toll, das hat es nicht, sondern mein Selbst liebt. Ich bin so toll, ist selbstverliebt. Das ist keine Selbstliebe.
Und das ist auch etwas Bedingungsloses. Es braucht dafür nichts im Außen. Es braucht nicht mal einen anderen Menschen im Außen. Und es braucht auch keine reine Haut oder einen flachen Bauch oder whatever dafür. Schön. Jetzt kommen wir ein bisschen zu den spezifischeren Fragen. Ist es auch ein narzisstischer Anteil, wenn ich mich fremd schäme und den anderen dann dafür schlecht mache, also herabwerte?
Na, herabwerten. Ich würde ich erstmal trennen. Also wenn ich jemanden herabwerte, dann ist das ja, dann werte ich mich ja auf. Also ich stabilisiere meinen Selbstwert. Und eine Eigenschaft von Narzissmus ist eben das Stabilisieren des Selbstwertes. Und wenn ich mich fremd schäme, dann schäme ich mich, dass ich mit einem Menschen verbunden bin, der meinen Wert stabilisiert. Also ich muss mit einem tollen Menschen zusammen sein. Den müssen auch andere toll finden. Weil wenn ich mit einem tollen Menschen zusammen bin, dann bin ich was wert. Wenn ich aber jemanden abkriege, der nicht so toll ist, dann kriege ich ja nur jemanden ab, der nicht so toll ist. Und dann verbinde ich das mit meinem Wert. Also dann ist das tatsächlich eine Stabilisierung meines Selbstwertes. Und wenn der andere mich nicht stabilisiert in meinem Selbstwert, dann werte ich den ab und damit habe ich mich wieder stabilisiert, weil ich mich von dem distanziere. Und ja, das ist eine narzisstische Tendenz, also Eigenschaft, die ich dann in dem Moment, oder ein narzisstischer Schutz, den ich dann zur Verfügung, oder den ich dem ich mich bediene, damit ich meinen Selbstwert wieder stabilisiere. Weil mit dir verbunden zu bleiben, während du dich auf eine Art und Weise verhältst, für die ich mich schäme, das hat ja dann Einfluss auf mein eigenes Selbstwertgefühl. Deswegen darf ich das nicht.
Ist total spannend, weil ganz rational betrachtet sind wir ja gar nicht miteinander verbunden. Und wenn du neben mir gerade rumhüpfst wie ein Clown und weiß ich nicht, was tust, dann macht das ja mit mir erstmal gar nichts. Aber innerlich kann das ganz viel mit uns machen, ne? Ja, ich finde das Konzept von Fremdscham auch sehr, sehr interessant.
Ja.
Auch in beide Richtungen.
Ja, guck, wenn man sich so anguckt, viele, viele Menschen brauchen ja eine Trophäe als Beziehungspartner.
Ja.
Jemanden, der richtig toll ist, von der Gesellschaft anerkannt wird. Weil wenn ich jemanden habe an meiner Seite, der gesellschaftlich als besonders dasteht, dann färbt das automatisch auf mich ab und ich werde auch besonders. Und wenn du dich dann aber nicht so verhältst, dass es besonders ist, dann färbt das ja auch auf mich ab. Dann bin ich plötzlich nicht mehr besonders. Deswegen muss ich mich dann von dir distanzieren. Das ist das Fremdschämen. Die Abwertung. Also, wie gesagt, unten drunter immer Stabilisierung des Selbstwertes.
Ja.
Wie mache ich das?
Sehr interessant. Ist es Narzissmus, wenn ich aus meiner Verlustangst heraus meine Partnerin kontrolliere?
So kategorisch kann man das nicht sagen. Ja, also nochmal, da sind wir jetzt, wenn ich Verlustangst habe, dann habe ich wahrscheinlich eine Bindungsverletzung in mir, eventuell auch ein Bindungstrauma, vielleicht auch ein Entwicklungstrauma, das alles miteinander gekoppelt ist und was mir zeigt, ich darf dich nicht verlieren, weil sonst bin ich alleine und ich komme mit dem Alleinsein, mit dem auf mich zurückgeworfen, nicht zurecht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich dann mich ohnmächtig und ausgeliefert fühle, nicht dazugehörig bin, nicht richtig bin und deswegen versuche ich, unsere Beziehung zu kontrollieren, damit ich diese Erfahrung, die ich in der Vergangenheit leider machen musste, nicht nochmal habe. Das würde ich jetzt nicht als narzisstisch bezeichnen, auch wenn es äußerlich so aussehen kann. Wenn ich reflektiert bin, wenn ich aber allerdings den anderen die ganze Zeit versuche zu kontrollieren, zu manipulieren, selber überhaupt nicht reflektierend bei mir gucke, sondern meine Welt so organisiere, dass ich alles nur um mich drehe, damit ich mit meiner Verlustangst nicht in Berührung komme. Kälte, häufig sprechen ja viele Menschen, die mit kontrollierenden Menschen zusammen sind, von Kälte, von Grausamkeit, von Empathielosigkeit. Wenn ich darüber meine Kontrolle organisiere, dass ich jetzt wirklich den anderen fertig mache, dass ich den einsperre, dass ich den verbiete, mit anderen Menschen zu treffen. Also wenn ich den anderen nur noch als Objekt sehe, das hat nochmal eine ganz andere Komponente, dann treiben mich narzisstische Züge. Beides kann Verlustangst sein, beides kann Trauma sein, aber es kann auch sein, dass ich nicht narzisstisch bin und trotzdem Verlustangst habe und versuche irgendwie in Paniksituationen zu kontrollieren. Also ich würde da niemals eine Schublade aufmachen und sagen, wenn, dann müssen genau hingucken.
Und das ist auch wieder dieses ganz spannende Thema, was wir ganz am Anfang mal kurz aufgegriffen haben. Am Ende ist es ganz egal, wie wir das Kind nennen. Es spielt gar keine Rolle. Am Ende, und wir haben einige von diesen Fragen bekommen, so, kannst du uns mal bitte sagen, oder könnt ihr mir mal sagen, ob ich narzisstisch bin oder nicht? Vielleicht kann man sich an der Stelle auch mal fragen, warum will ich es wissen, warum ist es mir wichtig, mit welcher Intention stelle ich all diese Fragen, um mich hinten raus dann entweder hinter einer positiven Antwort zu verstecken, so durchzuatmen und sagen, oh gut, dann habe ich ja keine Probleme, dann muss ich ja an nichts arbeiten. Oder ist es vielleicht sogar die andere extreme Richtung von, ja, jetzt habe ich endlich wieder einen Grund, mich richtig selbst zu beschämen und mich selbst herabzuwerten. Und am Ende ist beides gleichermaßen ein Abgeben von Verantwortung. Weil was du nämlich tust, ist alles aber nicht hingucken, sondern nur wieder im Außen irgendwelche Strohhalme zu greifen, die dich aber nicht näher zu dir bringen, sondern eher im Gegenteil.
Ja.
Ja. Gucken wir trotzdem mal weiter.
Mal weiter, ja.
Weil es sind ganz spannende Fragen. Eine Frage, mit der vielleicht auch ein paar Zuhörer gut relaten können. Bei Unsicherheit rutsche ich leicht in destruktives und narzisstisches Verhalten und werde dann kalt, unfair, verbal, angriffig, mache Unterstellungen und bin emotional unerreichbar. Was kann ich tun, um das möglichst schnell zu stoppen? Ich möchte so nicht sein. Leider wird mir das aber immer erst dann bewusst, wenn ich wieder zur Ruhe komme. Und dann ist aber schon viel zerstört.
Ja, ich finde, darauf könntest du mal antworten. Aus der somatischen Perspektive.
Muss ich kurz nochmal selber zuhören, wenn ich habe, kennt ihr das? Ich habe manchmal wenn ich selber was vorlese, dann höre ich gar nicht zu und warte bloß auf deine Antwort. Ja, so aus somatischer Perspektive ist es ja ein ganz klassisches Thema mit der Lücke zwischen Reiz und Reaktion, was wir ja ganz, ganz oft haben. Also es kommt, wir sind in einer Situation, es kommt in uns ein Impuls auf und wir reagieren sofort aus diesem Impuls heraus und werden dann eben zum Beispiel verbal angreifend, obwohl wir das gar nicht wollen, und merken es dann hinterher. Grundsätzlich erstmal völlig normales, verständliches, angemessenes Verhalten, kann man sagen. Macht total viel Sinn, dass da erstmal, weil es ist ein Überlebensmodus, der da in dem Moment angeht. Und Überlebensmodus bedeutet, ohne dass wir jetzt zu sehr in die Hirnforschung abtauchen oder in die Neurowissenschaft abtauchen müssen, aber Überlebensmodus bedeutet immer, dass ein bestimmtes Areal in deinem Gehirn gerade on fire ist und alle anderen Gehirnareale sich so ein bisschen zurückziehen. Die werden tatsächlich, das kann man auch messen, dann in dem Moment weniger angesteuert. Und das, was in dem Moment wirkt, ist dann unter anderem vor allem dein Stammhirn, was halt für die Verarbeitung von Überlebensimpulsen und so zuständig ist, und dein präfrontaler Kortex, also der dein Bewusstsein, dein Denken, dein aktives Ich wirke da jetzt drauf ein steuert, der ist in dem Moment kurz mal so ein bisschen schlafen gelegt. Und wenn wir das verstehen, dann macht das auch total viel Sinn, dass wir in den Momenten gar nicht anders können, als diesem fast schon Instinkt, es ist nicht der Instinkt, aber es hat schon sowas Instinktives, es ist sowas so stark Verinnerlichtes in uns durch Bindungserfahrungen, Prägungen, Trauma und Co., dass wir in dem Moment gerade keine Handbremse reinhauen können. Und das heißt, wir dürfen auf jeden Fall im ersten Schritt erstmal aufhören, uns dafür zu verurteilen. Und die Tatsache, dass die Fragestellerin oder der Fragesteller schon gesagt hat, am Ende merkt er es dann immer. Das ist doch schon ein mega, mega geiler Schritt. Das ist das Initiale, was es braucht, um damit dann weiterzuarbeiten. Wenn du jetzt noch anfängst, dich im Nachgang, wenn es dir aufgefallen ist, dich mal damit auseinanderzusetzen. Und das Schöne ist, wir können uns somatisch super gut auch im Nachgang an eine Situation noch mit ihr somatisch auseinandersetzen. Es muss nicht in der akuten Situation sein. Es kann auch in Gedanken nochmal zurückgegangen werden, sich nochmal reinfühlen und dann in dir die Kapazität vergrößern für zum Beispiel das Gefühl von, ich wurde gerade abgelehnt oder ich wurde gerade abgewertet oder da war jetzt Unsicherheit oder da war jetzt Scham oder da war jetzt Schuld, weil das, was die Schutzstrategie der Überlebensmodus ja tut, ist zu vermeiden, dass das Gefühl in dir groß werden darf. Deswegen werden ganz viele Dinge getan, ganz viel Spannung im Körper aktiviert, um alles zusammenzuhalten. Und im Nachgang sich dann mal aufzumachen für das, was da eigentlich sich in dem Moment gerade zeigen und bewegen wollte. Damit kannst du super schön eine innerliche Kapazität schaffen, einen Raum schaffen, in dem dein Nervensystem merkt, spannend, ich sterbe ja gar nicht, wenn ich mit diesen Dingen in Kontakt komme. Und wenn du das tust, 1, 2, 3 oder auch 300 Mal, wie lange es dauert, das kann man nie vorhersagen, dann wirst du auch immer mehr merken, dass du in den Akutsituationen eine Lücke hast zwischen Reiz und Reaktion. Die wird immer, immer größer und dann wird einfach die Überlebensreaktion ist dann nicht mehr so stark. Die ist dann nicht mehr so overwhelming, nicht mehr so alles überschattend. Und dann kannst du da quasi einen Fuß in die Tür stellen und dich dann entscheiden, erstmal zu fühlen, anstatt zu schießen.
Genau.
Mhm.
Ich denke, das ist an der Stelle wirklich die Somatik. Deswegen finde ich es schön, dass du geantwortet hast. Ich finde, an der Stelle ist die somatische Arbeit die eigentliche Arbeit und keine beziehungskognitive Arbeit. Das kommt danach. Das kommt alles danach. Erstmal muss der Körper in der Lage sein, anders zu reagieren. Und das kriegen wir halt nur hin, indem wir somatisch mit uns arbeiten und unser Nervensystem Stück für Stück für Stück für Stück in ein anderes Normal findet. Ich habe mir auch gestern gedacht, wir sollten eigentlich mal eine Folge aufnehmen, in der es halt nur darum geht, warum ist da unser Nervensystem so wichtig für Beziehungen, also für zwischenmenschliche Beziehungen. Warum ist es so wichtig, darüber mehr zu wissen? Warum ist es so wichtig, in der Beziehungsarbeit das Nervensystem mit einzubeziehen? Ich finde, das sollte mal eine extra Folge sein, weil es ist einfach das A und O, das ist die Basis. Wenn wir nicht Bewusstsein für unser Nervensystem haben, und da ist Wissen auch wirklich sehr, sehr wichtig, und dann die Arbeit damit, dann, ja, das ist die halbe Miete letztendlich, mit Beziehungsproblemen anders umzugehen und nicht eben immer wieder in die gleichen Schlaufen zu verfallen.
Ja, richtig. Es lässt sich einfach nicht voneinander trennen. Es gibt nicht die Beziehungsarbeit und die Nervensystemarbeit. Es muss miteinander verbunden werden.
Ja.
So ist das, ja. Also lass uns da total gerne mal eine Folge aufnehmen, wo wir den Spieß mal umdrehen und du stellst die Fragen und ich antworte.
Genau. Finde ich gut.
Aber heute noch nicht.
Mal schauen, dass so viele Fragen kommen, ob ich den Spieß immer wieder zurückdrehe.
Oh, die Frage liebe ich ganz doll. Wie finde ich heraus, ob ich wirklich verletzt sein darf oder ob es sich um narzisstische Kränkung handelt?
Also wenn ich verletzt bin, bin ich verletzt. Punkt.
Mhm.
Erstmal bin ich verletzt. Warum ich verletzt bin, das kann ich natürlich herausfinden. Die Frage ist, wie gehe ich mit meiner Verletzung um? Das ist für mich der eigentliche Punkt. Nicht, darf ich verletzt sein? Das ist ja so, wie darf ich fühlen? Ja, Gefühl ist ja schon da. Darf ich denn Wut spüren? Und ich spüre aber schon Wut. Ja klar, weil du spürst ja Wut. Dein Körper hat ja schon die Wut. Du bist ja schon verletzt. Also okay. Ich bin verletzt. Darf ich verletzt sein? Definitiv. Du bist verletzt. Nicht darf ich verletzt, sondern ich bin verletzt. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Bin ich interessiert daran, erstmal zu prüfen, hat meine Verletzung, wird da etwas in mir aktiviert, was alt ist? Hat es überhaupt was mit dir zu tun? Bin ich gerade gestresst? Bin ich hungrig? Und bin ich deswegen verletzt, weil du mich nicht siehst? Oder ich mich nicht gesehen fühle, fühle ich mich nicht gesehen, weil ich mich selber nicht sehe und eine Anspruchshaltung an dich habe, dass du mich siehst, damit ich mich wieder fühle, meinen Selbstwert über dich stabilisiere. So. Erstmal all diese ganzen Dinge, die sind erstmal viel spannender, dann wirklich in den Umgang mit der Verletzung zu gehen. Häufig ist es so, dass wenn wir verletzt sind, dann sofort schießen, damit die Verletzung entweder einen Schuldigen findet, meine Verletzung und du bist schuld, dass ich mich verletzt fühle. In der Regel sind wir da auf dem Holzweg und übersehen da etwas, wenn wir die Schuldkiste aufmachen. Ich bin verletzt, weil du dich nicht richtig verhalten hast. Jeder Mensch verhält sich, wie er sich verhalten möchte und das ist richtig. Also wenn ich richtig sein möchte, dann darfst du auch richtig sein, so wie du bist. Also wenn wir wirklich es ernst nehmen mit, ich bin okay und du bist okay, dann ist auch dein Verhalten okay. Und es geht immer darum, wie verhalte ich mich zu deinem Verhalten? Ich kann eine Grenze setzen, ich kann mich davon distanzieren, ich kann dir respektvoll sagen, so geht es für mich nicht, ich kann den Raum verlassen und ich kann auch zetern. Ich kann sagen, es geht gar nicht und immer machst du das und gib dir die Schuld und du könntest jetzt mal, dann sage ich, du bist nicht okay. Und dann sind wir genau in der Beziehungsschlaufe, in der sich meisten Beziehungen befinden, die wir dann irgendwann mal toxisch nennen, dass sie einfach den Schuldstab sich immer gegenseitig gegenseitig draufdrücken. Aber sich wünschen, okay zu sein. Den anderen aber nicht zugestehen, dass er okay ist, weil ja das Verhalten mich triggert oder aktiviert und ich nicht in Ordnung finde. Und da finde ich, können wir tatsächlich viel, viel besser ansetzen, zu gucken, okay, ich bin verletzt, ja, mein Körper fühlt sich verletzt. Da ist was. Okay. Was ist es denn genau? Und damit in Kontakt treten. Da kommen wir wieder an der somatischen Arbeit an. Dann treten wir damit somatisch mit unserem eigenen Körper, mit unserem eigenen Selbst in Kontakt. Und das, finde ich, ist der viel spannendere Weg. Und dann kommen wir zu einem anderen Ergebnis, als wenn wir Verletzungen nicht haben wollen oder Verletzungen uns nicht erlauben. Ja. Oder den anderen dafür verantwortlich machen. Kommen wir immer zu einem anderen Ergebnis. Und ob das nun narzisstisch ist oder nicht narzisstisch ist, da haben wir viel, viel andere, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, Dinge, die man da mal prüfen kann. Was ist denn jetzt das Narzisstische daran, wenn ich mich verletzt fühle und möchte, dass du dich anders verhältst? Das kann sich in narzisstische Verhaltensstrukturen entwickeln, aber ist jetzt nicht erstmal nur, weil ich mich verletzt fühle, bin ich ja nicht, ist es nicht narzisstisch, oder? War es der andere?
Also ich stelle gerade fest, die Antwort auf narzisstisches Verhalten ist irgendwie ganz oft, erstmal Selbstverantwortung zu übernehmen und dann bei sich selbst nach etwas zu suchen, was mir Selbstwert gibt. Anstatt es im Außen zu suchen. Und dafür braucht es aber immer diesen Schritt der Eigenverantwortung.
Ja.
Also nicht mehr das Außen dafür verantwortlich zu machen, wie es in mir aussieht, sondern da selbst zu schauen.
Genau. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe mit meinem Selbstwert. Gucke ich nur, dass ich von außen den Selbstwert fühle, wenn du mich gut findest, wenn du mich liebst, wenn du mir deinen Blick schenkst, wenn du mir deine Aufmerksamkeit gibst, wenn ich wichtig für dich bin, dann bin ich was wert. Das brauchen wir alle, ja? Das will ich damit überhaupt nicht absprechen, aber komme ich auch mit mir selbst in Kontakt? Und deswegen, da gibt's meistens eine Schieflage. Anfällig. Wenn ich anfällig bin für narzisstische Menschen oder da irgendwo eine Prägung in mir oder eine Tendenz in mir habe, dann in der Regel ist es, also das glaube ich, kann man dann schon sagen, immer habe ich keine gute Selbstanbindung zu mir. Habe ich kein gutes Gefühl von mein Selbst liebt. Mein Selbst liebt, ohne dass etwas im Außen passiert. Mein Selbst fühlt Wert, ohne dass es von außen bestätigt oder stabilisiert werden muss. Ich habe ein Bewusstsein für mich, meinen Körper, mein Leben, meine wertvolle Existenz, ohne dass es ein anderer jetzt gerade bestätigen muss oder überhaupt bestätigen muss. Und natürlich freue ich mich, wenn auch andere das sehen. Und natürlich umgebe ich mich lieber mit Menschen, die mich auch erkennen. Auf der Grundlage aber, dass ich mich auch erkenne. Und ich leide da nicht wahnsinnig drunter, wenn mich dann mal jemand nicht erkennt. Und da ist der Unterschied. Der narzisstische Mensch leidet extrem drunter, beziehungsweise er leidet nicht, sondern er tut alles dafür, dass die Realität wieder so aussieht, dass man oben drauf ist und Bewunderung und Anerkennung bekommt und sich alles um einen selber dreht. Ja? Also das Leid, die Leidensfähigkeit eines Narzissten ist jetzt nicht groß ausgeprägt. Die leiden nicht, sondern die haben sehr gute Strategien, um entweder sich ein neues Feld zu suchen, das sich um sie kreist. Sie leiden nicht in dem Feld, in dem sie keine Aufmerksamkeit kriegen, sondern sie tun alles dafür, um dann sich wieder ein neues Feld zu suchen, beziehungsweise beim vulnerablen Narzissmus zwingen den anderen, bei ihnen zu bleiben, weil ansonsten passiert was ganz Schlimmes, wenn du mich verlässt. Du musst bei mir bleiben. Ich kann ohne dich nicht leben. Aber so wie du dich verhältst, geht es auch nicht. Ne? Also, dass man den anderen zwingt, im eigenen Feld zu bleiben. Oder man sucht sich einfach ein neues Feld. Deswegen ist es für viele Menschen ja auch so schmerzhaft, die mit Menschen zusammen gelebt haben, Beziehungen geführt haben mit einem hohen narzisstischen Ich-Score und dann sich verlassen fühlen, also verlassen werden, dass der sucht sich dann einfach jemand anderen. Oder sie sucht sich dann einfach jemand anderen und das Leben geht schön weiter. Und meistens sehen die sogar ganz ähnlich aus, die Menschen, die sich derjenige dann sucht. Haben irgendwie ähnliche Eigenschaften und bewundern dann und finden toll und so weiter. Und dann fühlt sich natürlich der Verlassene sehr, sehr ausgetauscht. Und er ist auch ausgetauscht. Er ist auch ausgetauscht, weil seine Qualität nicht mehr das hergibt, was dann bei vielen Menschen zu einem tiefen Schmerz führt, weil sie sich einfach energetisch ja ausgetauscht und ausgelutscht fühlen. Und es ist auch zu einem gewissen Maße so, dass der andere es einfach nicht mehr bringt mit der Stabilisierung des großartigen Selbstwertes. Und deswegen jemand anders es mehr bringt. Die leiden nicht, die narzisstischen Menschen. Und wenn du zurückgelassen wirst und merkst, der andere macht sich ein schönes Leben weiter, dann ist es ja noch mal schmerzhafter. So, und da sich von zu lösen und zu sagen, nee, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass der jetzt auch leidet, so wie ich, sondern es geht darum, mit mir wieder in Kontakt zu kommen. Und da die Aufmerksamkeit hinzubringen und nicht darauf, dass der andere auch leidet. Und das, finde ich, ist ein Kritikpunkt tatsächlich an der narzisstischen, wie wir über Narzissmus momentan reden, dass es in erster Linie eigentlich immer darum geht, was können wir tun, damit sich der Narzisst auch blöd fühlt, damit er endlich mal leidet, damit er endlich mal merkt, was er für ein Unmensch ist, also wir entmenschlichen den ja auch oft, damit er endlich mal auch merkt, was ich spüre an Leid. Das ist für mich der falsche Fokus, der absolut falsche Fokus. Nein, wie finde ich wieder zu mir zurück? Wie kann ich wieder meinen eigenen Wert empfinden? Wie komme ich wieder dazu, dass ich mich in mir stabilisiere, innere Sicherheit fühle, dass ich wirklich wieder in einem stabilen Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl mein Leben lebe und mich als wertvollen Menschen empfinde? Darauf sollte die Aufmerksamkeit gelenkt werden. Nicht darauf, dass der Narzisst endlich was versteht. Der versteht das nicht, weil es ist ja seine Persönlichkeitsstruktur, die er sich mühsam angeeignet hat, warum auch immer, ne? Hatten wir am Anfang drüber geredet, gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum es passiert ist. Aber falscher Fokus. Komplett falscher Fokus, in meinen Augen.
Ja. Und auch das Thema Wut, meiner Meinung nach, an der Stelle ein ganz großes Thema, weil auch hier absolut nachvollziehbar, sowas von nachvollziehbar, dass da auch kollektiv und in jedem Einzelnen von uns ganz viel Wut da ist für all diejenigen, die schon mal narzisstische oder sonst was für Gewalt erlebt haben. Und natürlich hat man jetzt die Möglichkeit, mit dieser Wut nach außen zu schlagen und eben nach diesem, so wie du gerade gesagt hast, der muss jetzt leiden und man muss sich jetzt wie so Rachegedanken zu haben, ist auch wieder eine Form von Verantwortung abgeben und ich möchte meine Wut nicht fühlen. Die ganz berechtigt da ist und die aber hier drin platziert werden darf, was jetzt nicht heißt in sich reinfressen, sondern was aber bedeutet für dich selbst verarbeitet und integriert und in dem Moment dann auch transformiert, um daraus irgendwas zu machen, was für dich dienlich ist, anstatt sie wieder nach außen zu geben und dann wieder in diesen ewigen Kreislauf aus toxischem und nicht so nährenden Verhalten reinzugeben, dass man in sich selbst zu alchemieren, könnte man sagen. Und mit Wut kann man ganz toll alchemieren. Und die hat sowas von die Daseinsberechtigung. Die Frage ist auch hier wieder, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um?
Ja. Mhm. Und auch hier wieder nicht kognitiv, sondern wirklich somatisch. Weil ist ja ein Körper. Die Wut sitzt ja da und will da was. Und dann kommt auch der richtige Gedanke dazu, wenn ich sie in mir halten kann, wenn sie sich ausbreiten kann, wenn sie sich in mir zeigen kann, dann habe ich auch ganz andere Gedanken hinterher, ganz andere Haltung. Ja. Ne? Menschen, die ihre Wut gut halten können, die halten sich auch anders.
Und das haben wir leider kollektiv verlernt, weil wir auch verlernt haben, uns das gegenseitig beizubringen und weiterzugeben. Deswegen ist auch das ein ganz, ganz wichtiges Thema und da gibt es auch ganz viele tolle Menschen, die da super tolle Arbeit zu machen. Also ja, auch ganz spannend. Okay, dann die letzte Frage für heute. Wie steht es denn um den Narzissmus, der sehr fürsorglich und zugewandt daherkommt?
Ja, da sprechen wir so ein bisschen die Empathie an. Es gibt ja den Satz, Narzissten sind nicht empathisch, sie können nicht empathisch sein, ne? der Gegenpol zum Narzissten ist der sogenannte Empath. Wird ja allgemein so, wenn man so ganz allgemein guckt, wird es ja so der Narzisst und der Empath. Die Forschung sagt da auch was anderes. Die Forschung sagt, dass es nicht so stehen bleiben kann, dass Narzissten nicht empathisch sein können, weil, wie gesagt, Narzissmus ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Und jetzt sagen wir mal, jemand, der einen hohen Ich-Score hat, also ein Narzisst sozusagen ist, der kann durchaus, zum Beispiel, wenn er diesen grandiosen Narzissmus in sich trägt, dann ist er ja darauf beacht, also dann ist ja seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, was kann ich tun, damit ich deine Aufmerksamkeit bekomme. Und diese Menschen können sich kognitiv empathisch zeigen, sehr gut eindenken in den anderen. Also ist es im Prinzip so eine kognitive Empathie. Ich lese dich. Ja, ich gucke, ich checke und ich weiß, aha, okay, und dann kann ich natürlich kognitiv hier sagen, oh, ich verstehe, das ist echt doof für dich. Ja, verstehe ich total. Ja, natürlich. Ja. Und das ist ja auch irgendwie alles ganz, ganz und so weiter. Ja, das fühle ich nicht. Ich muss es nicht fühlen. Das ist eine kognitive Empathie, die durchaus sehr zugewandt und sehr fürsorglich daherkommen kann. Ja, natürlich sorge ich für dich. Natürlich helfe ich dir. Ja, klar, du musst mir nur sagen, wenn du etwas brauchst und ich bin sofort für dich da. Ist doch wunderbar, denkt sich der andere. Ja, empathisch. Nee, aber ist es ja, um mich unentbehrlich zu machen, um eine Bedeutung für dich zu haben. Das führt zu, so lange geht das gut. Solange es meiner Selbstwertstabilisation dient. Wenn es der nicht mehr dient, bin ich nicht mehr für dich da. Also wenn es für mich keinen Nutzen mehr bringt, wenn das, was ich für dich tue, am Ende bei mir für mich nicht rausspringt, dann hört das auf mit der Empathie. Wenn ich dadurch aber Bedeutung bekomme, wenn ich dadurch von anderen auch aufmerksam werde, oh, was für ein toller Mensch. Und dann hat er das alles für dich gemacht. Wow. Ja, dann habe ich ja Nutzen davon. Kann ich mich schön aufkoppeln. Ich habe heute übrigens ganz bewusst pink angezogen. Dachte ich, ich werde jetzt einfach mal ganz bewusst hier so ein bisschen in pink erscheinen. Mit pinken Ring. Also, was habe ich so überlegt? Was passt denn heute? Heute passt nicht irgendwie braun oder beige oder, nee, pink.
Ich habe braun an.
Ja, also dieses, es muss mir ja was bringen. So, dann hört die Empathie sofort auf, weil es ist nicht eine tief empfundene Empathie. Also mit dem wirklich tief empfundenen Mitgefühl mit dir, damit haben sie es schwer. Insofern kann man nicht grundsätzlich sagen, der Mensch ist nicht empathisch. Er hat durchaus eine kognitive Empathie und kann auch viele Dinge für dich tun, kann auch hilfreich für dich da sein, fürsorglich für dich da sein, wenn für ihn was daraus springt. Ansonsten wird's tatsächlich ein bisschen schwierig mit der Empathie.
Spannend.
Und dann auch immer wieder, je nachdem, wie stark ausgeprägt der Narzissmus ist. Weil die Persönlichkeitsstörung, die fängt erst relativ spät an. Ich weiß nicht, ab wann man sagt, ab einem Score von 90 ist es eine Störung. Weiß ich jetzt nicht, habe ich keine Zahl im Kopf. Aber wenn jemand so bei 60 liegt, dann ist er schon ein Narzisst. Aber eben noch nicht gestört. Noch keine Persönlichkeitsstörung als Krankheit diagnostiziert. Müssen wir ja immer einen Unterschied machen. Ist es jetzt wirklich eine Krankheit oder ist es eine Persönlichkeitseigenschaft? Mhm. Die entstanden ist, weil.
Genau, und der wir auch nicht hilflos ausgeliefert sind an der Stelle, sondern an der wir aktiv auch ein bisschen rumforschen dürfen. Ja. Und können.
Absolut. Ja.
Ja.
Ja, ich hoffe, dass wir ein bisschen was differenzieren konnten hier in dem Podcast, dass wir so ein bisschen vielleicht ein Bewusstsein schaffen konnten, dass es eben dann doch nicht so einfach ist, wie es manche darstellen. Der eine ist der Böse, der andere ist der Gute. Oder wenn ich das in mir habe, dann muss ich mich schämen und bin die Böse oder der Böse. Dass es darum gar nicht geht. Ja, und weil wir jetzt heute dieses Thema so aufgemacht haben, möchte ich auch gerne gleich mal ein bisschen Werbung klingt blöd. Eigentlich ist es keine Werbung, es ist eine Einladung in unseren Inner Circle. Wir haben ja eine Community, in mit der wir uns wirklich sehr intensiv über Beziehungsthemen, somatische Themen, wie schaffen wir es im Prinzip so, unser Leben, unser Beziehungsleben vor allen Dingen zu führen, dass wir im Frieden mit uns sind und auch im Frieden mit anderen, dass es sich würdevoll anfühlt, dass wir uns gut in unserem Leben fühlen. Und wir werden im Juni das Thema dem Narzisstischen in mir ein Zuhause geben. Das wird unser neues Thema werden und wir haben tolle Gäste eingeladen. Wir haben einen kleinen Workshop, wir haben somatische Arbeit, wir haben Gesprächsrunden. Wir haben auch schriftlichen Austausch in unserer Community. Also es ist wirklich eine fantastische Community, in der wir uns diesen Themen wirklich sehr tief zuwenden und nicht nur den Themen, sondern allen ganz allgemeinen Themen, dass wenn jemand wirklich ein Beziehungsproblem hat oder gerade mitten in einer Trennung steht, dann gibt es immer ganz viele Menschen, die dann auch da sind und die ja einem so ein bisschen helfen, unterstützen und wieder stabilisieren, korregulieren in den Möglichkeiten, die man dann hat. Das ist einfach eine ganz tolle Community für einen unschlagbaren Preis, würde ich mal sagen, für das, was wir anbieten. Das kann man
Ja.
eigentlich kann man das gar nicht, aber uns ist es halt wichtig, dass es wirklich für alle Menschen möglich ist. Und wenn du daran interessiert bist, findest du auch hier einen Link unter der Podcast-Folge und wir freuen uns, dich dann im Inner Circle begrüßen zu können.
Ja. Und schaut auch gern nochmal als Erinnerung in die Caption rein, wenn ihr den Test machen wollt. Wir packen euch den Link da auch rein. Und tauscht euch gerne aus auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr diesen Podcast heute gehört habt. Teilt ihn gerne mit Leuten, von denen ihr glaubt, die könnte das interessieren. Liked, kommentiert alles, was man damit so machen kann.
Auch bewertet
Bewertet.
gerne unseren Podcast. Das hilft uns, dass wir sichtbarer werden, auch wenn ihr es auf YouTube seht. Abonniert gerne den Kanal. Wir werden uns dann in 14 Tagen wieder treffen mit einem wahrscheinlich neuen Thema. Und wenn ihr wollt, ihr findet uns auch jeweils auf Instagram, mich auf Beziehungsakademie und dich, Annika.
Unter Annika Krämer mit einem
Genau,
Punkt
und
in der
alles
Mitte.
verlinken wir in
Yes.
den Shownotes. Okay, dann.
Gut.
Sehr schön.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Spaß gemacht.